Liebe Schwestern und Brüder, die Theologie, nicht nur die moderne, also der letzten Jahrzehnte, sondern schon fast vielleicht seit 100 Jahren, hat große Schwierigkeiten mit diesem Gedanken, den wir gerade gehört haben. Dass Jesus nicht nur als Vision erscheint, dass er seine Nähe deutlich macht, wie auch uns nah ist, nämlich unsichtbar, aber durchaus real, sondern dass die Schrift noch darüber hinausgeht und sagt, nein, er ist leibhaft anwesend. Das ist einmal heute ausdrücklich betont, das spiegelt sich aber auch in dem Evangelium von Thomas wider, aber auch in der Erzählung vom leeren Grab. Wie viele Theologen haben sich Gedanken darüber gemacht, dass das Grab vielleicht gar nicht unbedingt leer gewesen ist? Es reicht ja, wenn Jesus in einem übertragenen Sinne auferstanden ist, in einem, Sie finden dann immer schöne Worte, pneumatischem Sinne, also geistlich, ein Geistleib hatte. Ich weiß nicht, was es alles für Ideen gibt, die wir zum Teil auch im Religionsunterricht unseren Schülern präsentieren müssen, wo ich zumindest Schwierigkeiten habe zu sagen, warum diese Verrenkung? Nur um einer weiteren Verrenkung aus dem Weg zu gehen, nämlich zu sagen, das Grab war wirklich leer und Jesus ist tatsächlich leibhaft auferstanden. Die Frage, die dann gestellt wird, vor allem von Theologen, ja, warum ist das denn so wichtig? Es ist einmal wichtig, weil wenn wir an die Zukunft, ich habe gerade am Anfang davon gesprochen, unsere jenseitige Zukunft glauben, dass es eben nicht so ein blutleeres in Wolken schweben und mit unsichtbaren Harfen spielen ist, sondern wirklich etwas, auf das wir uns freuen können, weil wir werden unser Leib bekommen, wunderschön, viel besser als jetzt, und uns gegenseitig auch leiblich in den Armen liegen und miteinander gemeinsam ein Hochzeitsmahl auch mit leiblichen Freuden feiern. Aber das darf noch nicht alles sein. Denn wir können uns ja auch durchaus vorstellen, dass die zukünftigen Freuden leiblos, aber vielleicht trotzdem noch viel größer sind. Es geht also nicht nur um eine irgendwie geartete Zukunft, einen theologischen Streit darüber, was einmal sein wird, der spätestens dann erledigt ist, wenn die Zukunft eintritt, sondern es geht auch um das Jetzt. Die Frage, wie wir glauben, wie wir leben und worauf wir hoffen dürfen. Denn es gibt die zwei Versuchungen. Einmal die der ganz frühen jüdischen Tradition, Hauptsache, du benimmst dich richtig. Da gibt's ein Gesetz, halte dich dran. Ein rein leibliches Tun. Und das wird so nach und nach überwunden und gesagt, aber was nutzt es denn, wenn ihr fastet, wenn ihr euch an die Regeln haltet, aber euer Herz ganz weit weg ist? Und zunehmend wird betont, dass es eigentlich auf das Innere ankommt. Wie bin ich eigentlich dabei? Nicht in erster Linie darauf, was tue ich, sondern warum? Und mit wie viel innerer Anteilnahme handle ich? Aber dieses Betonen kann irgendwann einmal in die Richtung ausarten, dass wir dann sagen, das Leibliche ist alles gar nicht mehr so wichtig. Es ist gar nicht entscheidend, wie ich jetzt und was ich tue, sondern Hauptsache, ich bin mit dem Herzen dabei. Hauptsache, ich bin dem anderen wirklich zugetan. Dann kann es vielleicht mal sein, dass das eine oder andere passiert, aber da kommt es nicht drauf an. Und die Betonung der leiblichen Auferstehung Jesu betont auch für jetzt, auch für hier, ist das leibliche Tun keineswegs unwichtig geworden. Es wird nicht alleine betont, dann sind wir wieder, Hauptsache wir benehmen uns richtig, das Herz ist egal, aber es ist auch nicht umgekehrt, Hauptsache unser Herz ist in Ordnung, was wir tun ist egal, sondern es gibt eine Einheit von Geist und Leib. Die gilt für die Auferstehung. Jesus ist wahrhaft mit seinem Geist, mit seiner Seele und seiner Gottheit auferstanden, aber eben auch mit dem Leib. Das setzt uns erst einmal in eine größere Freiheit. Denn manchmal fragen wir uns schon, habe ich das, was ich da getan habe, auch wirklich aus den richtigen Gründen getan? Oder allein die Frage, wenn ich jetzt hier sitze, warum eigentlich? Weil ich ein gewisses Pflichtgefühl habe, weil ich mitgeschleppt wurde, weil ich es mir zur Angewohnheit gemacht habe. Und die Antwort, die uns der christliche Glaube gibt, ist, das ist letztlich nicht entscheidend. Die Entscheidung, dass wir hier sind, ist eine gute Entscheidung. Auch das, was wir manchmal vielleicht nur rein körperlich, nur rein aus Tradition richtig machen, ist gut und hat Wert. Das leibliche Tun ist oft die Frucht einer guten Erziehung, die wir aber auch angenommen haben, einer guten Selbsterziehung, einer Disziplin. Und wenn wir dann irgendwann einmal sagen, ich bin im Gottesdienst gewesen, wie sonst immer, aber ich habe eigentlich gar keinen frommen Gedanken gefasst, dann ist das trotzdem gut, dass Sie hier sind. Gleichzeitig ist es aber auch eine Verpflichtung. Denn es ist jetzt nicht mehr egal, was und wie ich tue, wie ich mit meinem Leib umgehe, was ich rede. Es ist nicht mehr egal, ob ich sage, Hauptsache, ich bin freundlich gesonnen. Ansonsten, wenn ich dann irgendwelchen Angewohnheiten folge, dann ist das halt nicht von Bedeutung. Nein, wir sind auch dazu aufgerufen, unseren Geist immer wieder in Handlungen auszudrücken, die möglichst liebevoll sind. Das ist ein Bemühen, ein Leben lang. Es kommt auch auf die kleinen Worte, die kleinen Zeichen an, dass sie Ausdruck unserer Liebe, unserer Zuneigung, unseres Glaubens sind. Es kommt auch auf die Anwesenheit im Gottesdienst drauf an. Ich kann nicht sagen, ich glaube und dann reicht das, sondern ich muss meinem Glauben, meiner Liebe auch zum Nächsten immer wieder Ausdruck, selbst wenn der Ausdruck mir zu unbedeutend erscheint, Ausdruck verleihen, weil es geht letztlich um die Einheit von äußerem Tun und innerem Empfinden.